Ich habe mit HD vor dem Gottesdienst schon gesagt, als ich in Indien war, da war es normal, dann auch über eine Stunde zu predigen. Von daher habe ich gedacht, um einen richtig guten Eindruck von Mission zu bekommen, fordere ich euch heute mal heraus. Nein, ganz so lang wird es hoffentlich nicht. Über Mission zu reden ist immer eine Herausforderung, weil ich glaube, dass viele Leute hier sitzen und vielleicht zwei verschiedene Gedanken haben. Die einen sind vielleicht so, dass sie sich sagen, was hat Mission eigentlich mit mir zu tun? Ja, das sind ein paar wenige, die dazu berufen sind, die irgendwo anders hingehen. Gott hat mich hier hingestellt. Was hat das ganze Thema mit mir zu tun? Und dann gibt's die andere Gruppe, die vielleicht sagt, ach schön, da kommt endlich mal wieder jemand von der Mission, der erzählt uns ein paar tolle Geschichten, was Gott irgendwo macht. Und eigentlich hat's im Kern die gleiche Herzenshaltung, die sagt, Mission ist was, das passiert irgendwo anders. Und es hat mit mir und meinem Leben aber nichts zu tun. Und Gott wirkt vielleicht anderswo irgendwo besonders und ist schön, dann mal so ein paar Geschichten zu hören, bevor ich dann wieder zurück in meinen Alltag reingehe. Und ich glaube, beide Haltungen sind real, sind da, aber ich glaube, ich möchte uns echt ermutigen, heute mit offenen Ohren und offenen Herzen einfach auch hinzuhören, weil ich glaube, dass tatsächlich Gott uns alle beruft, in dem mitzumachen und mit ihm zusammenzuarbeiten, was er auf dieser Welt macht. Ich fange aber mit einem ersten Punkt an, der irgendwo ganz basic ist. Und möchte euch ermutigen, dazu die Bibel aufzuschlagen. Erste Buch Mose, wir gehen ganz an den Anfang. Erste Mose 1, Vers 26. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und dann gehen wir weiter. Vers 31, danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hat und er sah, dass es sehr gut war und es wurde Abend und Morgen, der sechste Tag. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den Tag, den siebten Tag, und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Also die Bibel fängt an mit einer Person, die aktiv ist, mit einer Person, die schafft, die kreativ ist, die etwas Neues macht. Und die Person kommt nicht aus Baden-Württemberg oder nicht aus Nordrhein-Westfalen, sondern das ist Gott, der wirkt, der etwas macht, der die Himmel und die Erde macht und der dann den Menschen schafft, in seinem Ebenbild den Odem einhaucht und der einen Plan und eine Berufung hat für diesen Menschen und das schon auch hier sagt, dieser Mensch ist dazu berufen, am Ende die ganze Erde zu bevölkern. Und dann fängt aber der nächste Tag an damit, dass Gott ruht. Und der erste volle Tag im Leben des Menschen ist der Sabbat mit Gott. Und für die Juden war der Sabbat nicht der letzte Tag der Woche, sondern es war der erste Tag der Woche. Und der Sabbat fing nicht morgens früh an, sondern der Sabbat fing am Abend an. Und in der Regel hat man erstmal zusammen Abend gegessen und dann hat man geschlafen. Und es ist so ein Bild in der Schöpfung drin, dass alles damit anfängt, dass wir erstmal die Gemeinschaft mit Gott genießen. Dass wirklich so ein Bild der Gnade da ist, wo nicht der Mensch etwas machen muss, um sich irgendetwas zu verdienen oder um irgendwas zu sein, sondern dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild schafft und zu einer Beziehung beruft und zu einer Intimität und einer Abhängigkeit von ihm. Und alles, was wir leben dürfen, kommt erstmal aus dem, wer wir sind, von Gott. Und dann können wir in das Leben hineingehen, ohne in den Dingen, die wir tun oder den Menschen, denen wir begegnen, nach Identität zu suchen, weil wir aus dieser Beziehung mit Gott herauskommen. Ich muss nicht heute hier stehen und mache mir in den Kopf, was denken die Leute alle von mir und finden die mich gut oder nicht, weil ich weiß, meine Identität, meine Bestätigung, die kommt von meinem Vater im Himmel. Das zählt, was er von mir denkt. Und so dürfen wir jeden Tag neu aus dieser Identität heraus in die Welt hineingehen. Und Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, der hat mal gesagt, einige kennen ihn vielleicht nicht, gerade die Jüngeren kennen ihn manchmal nicht, wenn ihr eine Chance bekommt, mal eine Biografie von Georg Müller zu lesen, dann lasst euch diese Chance nicht zu ergehen. Was dieser Mann für Wunder erlebt hat mit Gott, ist unfassbar. Auf jeden Fall hat dieser Georg Müller gesagt, das Erste und Wichtigste, um das ich mich jeden Morgen kümmere, ist, dass meine Seele sich am Herrn freut. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, kennst du das, wenn du morgens in den Tag startest, dass sich deine Seele am Herrn freut? Und ich möchte dich fragen, kennst du das, dass du morgens in den Tag startest und deine Seele freut sich nicht am Herrn? Weil ich kann euch sagen, ich kenne beides und der Unterschied könnte nicht größer sein. Es gibt Tage, wo ich morgens einfach so in dieser Gegenwart Gottes bin und so voller Freude und Dankbarkeit bin, dass ich ein Kind Gottes sein darf, dass ich damit in den Tag starte und dann kann kommen, was wolle. Ey, und ich kenne Morgen, da bin ich vielleicht zu spät aufgewacht, haben die Kinder schon wieder irgendwas umgeschmissen und alles ist stressig und ich denke an die 117 Meetings, die ich habe und ich hätte eigentlich irgendwas noch besser vorbereiten sollen und ich mache mir Sorgen und was weiß ich. Und dann stolpere ich in den Tag und bin eigentlich mit meinem Kopf voller Sorgen und Ängste und nicht voller Freude an Gott. Aber wenn wir darüber reden, dass wir berufen sind, in diese Welt hineinzugehen und diese Welt zu prägen mit der DNA vom Reich Gottes, darüber möchte ich heute reden, dann ist es so wichtig, dass wir in diese Welt hineingehen mit unserem Herzen voller Freude an dem Einzigen, der uns Freude geben kann, der ständig ist. Und die große Frage ist, was hilft dir dabei? Welche Routinen und Praktiken hast du in deinem Leben, die dir helfen, um jeden Morgen neu aus dieser Verbindung mit dem Schöpfergott zu leben, um jeden Morgen neu ein Herz zu haben, was überfließt von der Gnade und Freude? Und was hindert dich daran? Und ich kann euch sagen, was mich daran gehindert hat und manchmal noch hindert, dieses Gerät. Ja, mein Handy. Man braucht ja einen Wecker, um morgens aufzustehen. Ich habe dann irgendwann mir einen 10-Euro-Wecker gekauft und dieser 10-Euro-Wecker hat einen Klingelton, der war so schrecklich, da war dann das ganze Haus wach, wenn er geklingelt hat. Also war der irgendwie keine Option und mittlerweile hat mein Zweijähriger den Wecker auch irgendwo hingebracht, wo ihn niemand findet. Von daher ist dieser Wecker weg. Einen 40-Euro-Wecker zu kaufen, wo man die Klingelton-Lautstärke einstellen kann, ist für mich keine Option, weil ich finde 40 Euro für einen Wecker einfach viel zu teuer. Also brauche ich ja mein Handy, oder? Ihr versteht meine Logik? Also brauche ich mein Handy im Schlafzimmer. Dann kann ich vielleicht noch irgendein frommes Lied anmachen, was mich morgens aus dem Schlaf aufweckt. Ne? Und so habe ich lange Zeit mein Handy im Schlafzimmer gehabt, um morgens wach zu werden. Und ehe man sich versieht, man wird morgens wach und dann guckt man gleich, was weiß ich, was ist in Israel letzte Nacht passiert oder wie hat mein Fußballteam gespielt oder was weiß ich. Und ehe man sich versieht, fängt man den Tag an und die Gedanken sind schon voll mit allen möglichen Themen. Und eigentlich ist mein Herz, und für uns alle, ne, ist unser Gehirn in der ersten Stunde am neuen Tag am sensibelsten auf neue Einflüsse und Eindrücke. Und von daher ist, was wir mit der ersten Stunde des Tages anfangen, ist neuropsychologisch wirklich das Wichtigste. Ja? Und da habe ich dann angefangen mit meinem Accountability-Partner, der mir hilft in meinem Leben, ja, Dinge umzusetzen, die mir wichtig sind. Haben wir gemeinsam einen Plan entwickelt, wie kann ich damit umgehen, ja? Und jetzt habe ich Downtime eingestellt, sodass zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens in mein Handy in dem Sinne keine Nachrichten mehr bekommt, keinen Internetzugang mehr hat. Wichtige Anrufe könnte ich bekommen, aber ich habe keinen Internetzugang mehr. Und das hilft mir, um mich daran zu erinnern, dass jeden Morgen ich erstmal dafür sorgen möchte, wirklich, dass sich meine Seele am Herrn freut. Und ich habe auch gemerkt, ich habe einen intellektuellen Zugang auch zu Gott. Bibel lesen fällt mir nicht schwer. Aber ich habe gemerkt, ich kann morgens in der Bibel lesen und mein Herz ist eigentlich noch gar nicht auf Betriebstemperatur. Und ich bin an diesen Punkt gekommen, wo mir jetzt wichtig geworden ist, morgens mich mit Wahrheit zu füllen und etwas in der Bibel zu lesen, aber dann wirklich in eine Begegnung mit Gott hineinzukommen und wirklich mir Zeit zu nehmen, um Gott einfach anzubeten und zu danken und wirklich auch zu warten darauf, kein Stoßgebet, sondern zu warten darauf, dass er mein Herz mit Liebe erfüllt. Weil ich kann euch sagen, das Leben ist zu kurz und es ist zu schade, Tage damit zu verschwenden, dass wir voller Angst und Sorgen in den Tag gehen, auf der Suche nach Identität. Und wir leben in so einer Zeit gerade, wo wir in allem Möglichen nach Identität suchen, in dem, was wir erreichen, in der Meinung von Leuten über uns, in unseren eigenen Gefühlen. Man sucht überall nach Identität. Und Gott ist der Einzige, der uns Identität geben kann, der Einzige, der uns eine Freude geben kann, die beständig ist, die nicht vom Wetter abhängt, nicht von der politischen Lage, nicht von dem, was Leute denken über uns. Und deswegen möchte ich euch diese Frage mit auf den Weg geben. Welche Rhythmen und Praktiken hast du im Alltag, die dir helfen, aus der Intimität mit Gott zu leben? Und was sind die größten Hinderungsgründe dafür, täglich frische Erlebnisse mit Gott zu machen? Wie kannst du sie überwinden? Und ganz konkret, was ist eine Sache, die du dir in der kommenden Woche vornehmen möchtest? Okay? Ich möchte ganz kurz, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, ich glaube, als Christ in Deutschland, wir sind so an manchen Stellen so verkopft geworden. Wir wissen ganz viel. Also wenn man sich die Geschichte anschaut, wir wissen im Durchschnitt so viel mehr an auch an Theologie, als im Prinzip alle Menschen, die vor uns gelebt haben. Aber ich glaube, ganz viele von uns erleben nicht und erleben unter Umständen nicht so viel mehr als die Leute vor uns, weil vieles einfach nur im Denken drin ist. Und ein Modell, was mir da mal geholfen hat, so 5 Schritte, um zu neuen Praktiken im Alltag zu kommen. Das erste Level ist die Erkenntnis, etwas ist ein Thema. Also zum Beispiel gesunde Ernährung ist ein Thema. Okay. Zweite Stufe ist die Realisierung, hey, das ist ein Thema, das ist auch für mich relevant. Gesunde Ernährung, damit sollte ich mich auch auseinandersetzen. Das ist die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist, ich treffe die Entscheidung, ich will mich besser ernähren. Okay, ich treffe die Entscheidung, ich will etwas in diesem Punkt in meinem Leben verändern. Dann gibt's eine riesen Lücke und dann kommt Level 4. Und Level 4 bedeutet, ich esse nur noch am Wochenende Nachtisch. Oder ich nehme mir nur einmal am Mittagessen den Teller voll. Oder was weiß ich, wir machen eine konkrete Sache, die uns hilft, in diesem Punkt vorwärts zu kommen. Und der 5. Schritt ist dann, dass ich gelernt habe, das in meinem Leben dauerhaft umzusetzen. Und ich komme zu einem neuen, gesünderen Lebensansatz da. Und ich glaube, was ich sagen möchte, ist, ganz viele Christen von uns, wir bewegen uns montags bis sonntags zwischen Level 1 und 3. Und sonntags ist so der Punkt, wir sitzen da und wir treffen die Entscheidung und ja, ich will da was machen und ich will da was verändern in meinem Leben. Aber ganz ehrlich, an diesem Punkt hat sich noch nichts verändert in deinem Leben, bis du einen ersten Schritt gegangen bist. Und deswegen diese Frage da am Ende. Okay, dieses Leben aus der Identität, aus der Verbindung mit Gott, das brauchen wir alle. Und jetzt geh nicht aus diesem Gottesdienst raus und sag, ja, ich möchte irgendwie mehr aus der Freude am Herrn leben, sondern geh aus diesem Gottesdienst raus und überleg dir eine ganz konkrete Sache, wo du am Ende der nächsten Woche sagen kannst, yo, das habe ich gemacht. Ja, vielleicht bedeutet es für dich, einen 40-Euro Wecker zu kaufen. Das weiß ich nicht. Aber irgendwas Konkretes. Weil ich glaube, wir alle brauchen das, aus dieser Intimität mit Gott heraus zu leben. Aber da bleibt's ja nicht, weil Gott schafft uns, um in dieser Verbindung und Abhängigkeit von ihm zu sein. Und dann nimmt er den Menschen, Vers 15, und Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Und das kann auch übersetzt werden mit kultivieren. Und kultivieren, da stammt auch unser Wort Kultur her, bedeutet, sie sollten ein Umfeld schaffen, wo Frucht entstehen kann und Wachstum entstehen kann. Also der Auftrag für Adam und Eva, der war ja, die ganze Welt irgendwann zu bevölkern. Und dann nimmt Gott sie aber in einen kleinen Garten und sagt, und jetzt fangt hier mal an und bebaut den und bewahrt den, kultiviert den. Okay, und wir sehen dieses Bild, wie der Mensch zusammenarbeitet mit Gott und Gott Adam gebraucht, um den Tieren Namen zu geben. Wir sehen dieses Bild, dass Gott, wir können es ja nicht ohne Gott, aber Gott will es auch nicht ohne uns tun. Und wir sehen, wie Gott und der Mensch zusammenarbeitet, Himmel und Erde arbeiten zusammen, um dieser Welt den Stempel Gottes aufzudrücken. Das Anliegen Gottes war immer, dass diese Welt die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, alle Aspekte davon. Und der Mensch war immer ein Teil dieses Planes. Und wenn wir dann vorspulen, dann gibt Jesus den Jüngern genau diesen Auftrag. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also Gott gibt uns diesen Auftrag, diese Bestimmung, diese Welt zu prägen mit seiner DNA. Ja, ich habe hier eine Taschenlampe mitgebracht. Diese Taschenlampe hat eine klare Funktion. Was ist die Funktion der Taschenlampe? Zu leuchten. Wenn diese Taschenlampe nicht leuchtet, wenn ich sie hier hinstelle und sage, das ist jetzt ein neues Deko-Objekt, hört das auf, eine Taschenlampe zu sein? Nein. Es wird immer eine Taschenlampe bleiben, weil der Hersteller es zu einer Taschenlampe gemacht hat und gesagt hat, das ist eine Taschenlampe. Wir dürfen nicht unsere Identität und unseren Auftrag miteinander vertauschen, okay? Wir sind Kinder Gottes, allein aus Gnade. Ja, wir müssen uns das nicht verdienen. Und Mission ist nicht irgendwie ein Gradmesser, ob du wirklich ganz mit Jesus unterwegs bist oder nicht, okay? du bist ein Kind Gottes. Das ist allein aus Gnade dir zugesprochen worden. Aber jedes Kind Gottes hat einen klaren Auftrag und eine klare Funktion, so wie diese Taschenlampe. Und dieser Auftrag ist es zu leuchten. Dieser Auftrag ist es, in diese Welt, wo Gott dich hineingepflanzt hat, dafür zu sorgen, dass die DNA vom Reich Gottes sichtbar wird, dass Menschen deine guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Weil ganz ehrlich, diese Welt sehnt sich nach Jesus. Und Gott hat dich in dieses Umfeld gestellt. Und ich glaube, wir vergessen das manchmal, dass Menschen wirklich verloren gehen. Dass Menschen wirklich in der Dunkelheit sind. Es gibt so viel Sehnsucht nach Identität und nach Halt im Leben. Ich habe einen Geschäftsmann in Stuttgart, der mir sagt, Ron, ich habe einen Anruf bekommen, wo jemand sagt, hey, wir waren gerade in einem Vorstandsgespräch, wo ernsthaft darüber diskutiert wurde, ob man den Mitbewerber per Mord ausschaltet. Ja, und dann sagt er, und Ron, ich bin in meiner Kirchengemeinde beschäftigt gewesen, und in einer Sitzung haben wir uns 45 Minuten lang darüber ausgetauscht, wie der Kartoffelsalat fürs Kirchenfest zubereitet wird. Er meinte, Ron, die Nöte dieser Welt sind so groß. Die Menschen sehnen sich nach Halt, nach Orientierung, nach Hoffnung. Und wir als Gemeinde beschäftigen uns mit Kartoffelsalat. So viel bei uns Christen dreht sich um uns selber. Und unsere Veranstaltungen und unsere Programme, und wir brauchen noch mehr Mitarbeiter, damit die Mitarbeiter, all die Christen, die es in unserer Gemeinde schon gibt, noch mehr beschäftigen können. Und draußen sind Menschen, die sehnen sich nach einer Begegnung mit Gott. Und die sehnen sich in allen möglichen Dingen danach. Und wann immer ich irgendwo bin, dann gehe ich gerne auch in Bücherläden. Und was da in den Religions- und Spiritualitätssektionen für Bücher sind, das ist erschreckend. Aber der Markt dafür ist da. Die Menschen sehnen sich nach der Energie des Universums oder was weiß ich. Die Menschen sehnen sich nach Hoffnung und Perspektive. Und Gott sagt, ich habe dich berufen, um in diesem Umfeld diese Liebe weiterzugeben. Und deswegen, ich möchte ein paar ganz praktische Sachen einfach weitergeben. Das erste ist, zu beten für Dinge. Ich möchte dich fragen, für welche Menschen betest du, dass sie Jesus kennenlernen? Und wie oft betest du dafür? Wie sehr ist es dir ein Anliegen, dass deine Nachbarn, dass deine Arbeitskollegen, dass Menschen hier in Gummersbach diesen Jesus kennenlernen? Wenn Gott alle deine Gebete im letzten Jahr erhört hätte, würde die Welt anders aussehen oder würde nur deine kleine Welt anders aussehen? Das ist echt so ein Gradmesser, wo ich denke, dass Gott mich auch gerade ganz neu herausfordert, wirklich mehr Zeit im Gebet zu verbringen, dass Gott Herzen öffnet, dass meine Nachbarn ihn kennenlernen. Und wenn wir beten und wenn wir anfangen, wirklich intensiv für Leute zu beten, dann wird es ganz automatisch sein, dass ihr auch merkt dann im Alltag, wow, meine Augen sind ganz anders offen, um auch zu sehen, möchte Gott dieses Gebet vielleicht auch durch mich beantworten? Und das ist dieser zweite Punkt, intentional zu sein und auch mit offenen Augen durch den Alltag zu gehen. Ich war, während ich auf dem Schiff war, in Südamerika in einem Dorf, da konnte man nicht mit Auto hinfahren. Wir sind da mehrere Stunden mit einem Boot hingefahren, haben dort eine Woche gelebt. Es gab keine Duschen, wir mussten uns im Fluss baden. Und es war irgendwie cool und aufregend. Ich war 19 Jahre, Abenteuer. Und dann so nach der Hälfte der Zeit sagte der Pastor beiläufig beim Essen, ja, hier in diesem Fluss gibt's ja auch Piranhas und Alligatoren, aber nicht in diesem Teil des Flusses, sondern weiter flussabwärts. Aber ich kann euch sagen, als ich das nächste Mal mich baden musste, da bin ich mit anderen Augen in dieses Wasser gegangen. Es hatte sich nichts verändert, aber auf einmal war eine Möglichkeit in meinem Kopf da, die war vorher nicht da. Wie wäre das, wenn du morgen auf die Arbeit gehen würdest, mit diesen Augen, und auf einmal ist eine Möglichkeit da, die vorher vielleicht nicht da war. Heute möchte der Gott der Herrlichkeit dich gebrauchen, um in dem Leben deiner Arbeitskollegen etwas zu tun. Wie wäre das, wenn du heute Nachmittag so durch deine Nachbarschaft läufst und schaust, wo die Leute gerade sind, was sie bewegt, und du merkst, wow, Gott möchte durch mich hindurch vielleicht einem Menschen Hoffnung zusprechen, mit einer Person beten. Ja, ich bin, als ich in London in Unternehmensberatung war, jeden Tag mit diesem Gebet zur Arbeit gegangen. Herr, lass mich ein Segen sein für die Kunden meiner Firma, für die Firma selbst. Ich will gute Arbeit machen und für meine Arbeitskollegen. Und bin mit diesen Augen hingegangen. Und die Menschen sehnen sich nach Jesus nochmal. Und Leute haben sich geöffnet, haben über Eheprobleme zu Hause, über Sorgen, über Identitätsängste und was weiß ich gesprochen. ich habe noch nie erlebt, dass wenn ich mit jemandem gesprochen habe und gesagt habe, hey, darf ich beten für dich, dass jemand Nein gesagt hat. Habe ich noch nicht erlebt. Und ich möchte euch ermutigen, mit diesen Augen in euer Umfeld zu gehen. Der dritte Punkt, Fragen stellen. Jesus hat über 200 Fragen gestellt. Ich glaube als Christen, wir müssen wieder lernen, richtig gute Fragen zu stellen. Okay? Weil es geht ja nicht darum, in irgendein Gespräch zu platzen, jemandem kurz die vier geistlichen Wahrheiten an den Kopf zu schmeißen und wieder abzudüsen und dann freuen wir uns, weil wir irgendwie wieder evangelistisch aktiv waren. Wir wollen ja Menschen helfen, diesen Jesus zu entdecken. Ne? Und das ist in der Regel ein Prozess, in der Regel eine Beziehung. Und es fängt damit an, dass wir Fragen stellen, um überhaupt erstmal herauszufinden, was bewegt denn die Leute? Wir müssen ja nicht den Leuten kommen mit, deine Schuld ist dir vergeben und durch das Blut des Lammes reingewaschen, wenn sich die Leute Sorgen machen über Inflation und den Krieg in der Ukraine. Und wir müssen wieder lernen, an den Fragen, die die Leute tatsächlich haben, anzuknüpfen und auch erklären zu können, was das Evangelium da denn hineinspricht. Was spricht denn das Evangelium in den Klimawandel hinein? Was spricht denn das Evangelium in Sorgen um Kriege und Nöte hinein? Und da wieder sprachfähig werden, das ist der vierte Punkt. Ich möchte dich echt ermutigen und herausfordern, dir ganz neu wieder Gedanken zu machen. Wie kann ich denn meinen Arbeitskollegen, wie kann ich denn meinen Nachbarn das Evangelium erklären? Ich möchte euch als Gemeinde ermutigen, dass ihr darin investiert, euren Gemeindemitgliedern zu helfen, da wieder sprachfähig zu werden. Ja, diese Gemeinde hat eine Tür, damit Leute reinkommen können. Aber diese Gemeinde hat hunderte von Menschen, die Tag für Tag unter der Woche in dieser Welt sind und die eine Tür sein können. Aber wir müssen jedem Einzelnen helfen, da wieder sprachfähig zu werden. Und der fünfte Punkt ist, wir können es nur zusammen. Und so wie ich von meinem Accountability-Partner gesprochen habe, wir brauchen einander, wir brauchen Ermutigung. Christsein ist immer Teamsport. Ja? Und deswegen möchte ich dich auch ermutigen, wo bist du auch in einem Kreis, wo du deine Sünden bekennen kannst, wo du auch über deine Schwächen reden kannst und wo du dich ganz verletzlich machst, weil nur so wirst du auch erleben dürfen, dass du geistlich wachsen kannst. Ich habe echt so den Eindruck, dass wir in Deutschland reifes Christsein bedeutet irgendwie, dass man einfach treu weiterhin sonntags zum Gottesdienst kommt, treu vielleicht noch spendet und vielleicht bei einem Fest irgendwie einen Kuchen backt und an einem Mittwochabend vielleicht noch Teil eines Hauskreises ist. Ey, wenn Paulus von geistlicher Reife spricht, dann spricht er von geistlichen Vätern und Müttern, die in die nächste Generation investieren. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, Gott auch wieder mehr zuzutrauen. Gott möchte mehr durch dich bewirken, als einfach nur dich am Ball zu halten. Okay? Er möchte dich gebrauchen, um in dieser Welt etwas zu bewirken. Und Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Es ist auch hier wieder dieses Prinzip von, Gott stellt uns in einen kleinen, konkreten Kontext, die Jünger haben angefangen, die Apostel in Jerusalem, und dann wächst das, bis irgendwann die ganze Welt erfüllt ist. Es fängt immer dort an, wo wir sind. Niemand muss irgendeinen Missionseinsatz machen, ans andere Ende der Welt fliegen und irgendwie auf eine magische Transformation im Flugzeug hoffen. Ja, es fängt immer dort an, wo wir sind. Und deswegen ist so wichtig, dass ihr ein Herz für Gummersbach, für eure Nachbarn, für eure Freunde habt, für eure Arbeitskollegen, dass sie Jesus kennenlernen. Aber wir müssen auch diesen Blick haben, dass Gott sich am Ende danach sehnt, dass die ganze Welt erfüllt ist mit seiner Herrlichkeit. Und ich war vorletzte Woche in Nordmazedonien. Und dort gibt es eine albanische Minderheit, das sind über 500.000 Menschen. Und unter diesen 500.000, andere Schätzungen sagen 800.000, unter diesen Menschen gibt es weniger als 20, die Jesus kennen. Weniger als 20, die Jesus kennen. Wir waren bei einem Gemeindegründungsehepaar, ein Albaner aus dem Kosovo mit einer Albanerin aus Albanien verheiratet. Die beiden sind seit 12 Jahren in einem Dorf, es hat sich noch niemand bekehrt. Und es ist echt herausfordernd. Aber ich glaube, wir können so viel lernen, auch als Gemeinde in Deutschland, von den kleinen Gemeinden im Balkan und von Menschen, die dort in einem anderen Kulturkreis versuchen, dieses Reich Gottes in diese Welt hineinzubringen. Und deswegen möchte ich euch auch als Gemeinde ermutigen, auch diese Möglichkeit, wenn Leute aus eurer Gemeinde woanders hingehen, wirklich nicht verstreichen zu lassen, dass das nicht einfach nur individuelle Erfahrungen bleiben, die diese Leute aus eurer Gemeinde machen, sondern dass das Erlebnisse und Erkenntnisse und auch eine Verbindung ist zur globalen Gemeinde Gottes, von der ihr als Gemeinde profitiert. Aber der Ball liegt dort vor allem bei euch. Ich kenne das ja selber, wenn man weit weg ist. Und natürlich, man schickt Rundbriefe und man macht Videos und was weiß ich. Aber die Frage ist immer, wie sehr ist der Wunsch eigentlich in der Gemeinde da, dass das, was an Erfahrungen gemacht wird, diese Verbindung auch zur globalen Gemeinde Gottes, dass die wirklich auch im Kern der Gemeinde ankommt. Und da möchte ich euch als Gemeinde ermutigen, lasst diese Möglichkeit nicht verstreichen. Ich habe das hier rüber geschrieben, als Kind Gottes bin ich weder Produzent noch Konsument, sondern Instrument, geschaffen, um den Vater groß zu machen. Wir sind nicht die Produzenten, wir sind nicht die, aus denen alles selber herauskommt. Wir leben in dieser Abhängigkeit von Gott. Wir leben aus der Gnade und Freude, die er jeden Tag in unserem Leben freisetzt. Wir sind aber auch nicht geschaffen, um Konsumenten zu sein. Ja, den ganzen Tag zu sitzen, einfach nur, Herr, erfüll mich neu, erfüll mich neu, erfüll mich neu und noch mehr von dir, noch mehr von dir, noch mehr von dir. Und wir konsumieren das alles. Und wir sind geschaffen, um Instrumente zu sein. Geschaffen, um den Vater groß zu machen. Geschaffen, damit die Liebe Gottes, die Gnade in dieser Welt sichtbar wird. Und ich möchte dich ermutigen, dir die Frage zu stellen, welches Beet möchte Gott durch dich bepflanzen? Ganz konkret zu überlegen, welche Nachbarn, welches Arbeitsteam vielleicht, ein Freizeitclub. Wie willst du in den nächsten Wochen dieses Beet beackern? Ja, wie willst du ganz gezielt dafür beten, dass Gott dir da ganz neue Visionen gibt und offene Türen schenkt? Und die zweite Frage ist, was legt Gott dir und vielleicht auch euch als Gemeinde aufs Herz für die, die noch keine Christen in ihrem Umfeld haben? Ich habe von diesen weniger als 20 Jesus-Nachfolgern unter den Albanern in Mazedonien gesprochen. Es gibt 3 Milliarden Menschen auf dieser Erde, die noch nie von Jesus gehört haben und die in aller Regel in ihrem ganzen Leben nicht einmal einem Christen persönlich begegnen. Was legt Gott dir da aufs Herz, da das mitzunehmen? Und auch da wieder die Frage, was ist eine Sache, okay, manchmal sind diese Themen sind so groß, was ist eine Sache, die du in der kommenden Woche dir vornimmst? Ich möchte beten zum Abschluss und ich möchte aber einen Moment Ruhe einfach geben. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du ganz konkret sprichst zu jedem Einzelnen von uns. Vater, wir lieben dich, wir beten dich an. Du allein bist gut. Und ich danke dir so für deine Liebe, für deine bedingungslose Liebe, dass wir nichts tun können, um an dieser Liebe etwas zu verändern. Dass heute nichts passieren kann, was an dieser Wahrheit rütteln kann, dass wir deine geliebten Kinder sind. Danke, dass wir nicht uns deine Aufmerksamkeit erarbeiten müssen. Und ich bete für all die hier, die auch ein Stück weit mit auch noch einer Gesetzlichkeit oder einem Leistungsdenken in ihrer Beziehung mit dir zu kämpfen haben, dass du sie frei machst, dass du die Herzen ganz neu flutest mit deiner Liebe und dass du uns hilfst, wirklich Menschen zu sein und gesunde Rhythmen in unserem Alltag zu haben, die uns helfen, aus dieser Fülle an dir zu leben. Jesus, du bist gekommen, damit wir Leben im Überfluss haben. Aber ein Überfluss, der auch nicht nur in unserem Leben bleibt, sondern der das Leben der Menschen um uns herum wirklich beeinflusst und Frucht hervorbringt, die dir Freude bereitet. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, Jesus. Und da, wo Menschen sind, die bislang keine Vision für ihre Nachbarschaft oder ihre Freunde oder ihren Arbeitsalltag hatten oder die irgendwie passiv mit dabei waren, da bete ich, dass du ganz neu Herzen anrührst. Jesus, da, wo wir auch noch falsche Glaubensdenken in unserem Kopf haben, überführe du uns da auch mit deiner Wahrheit. Da, wo wir bequem geworden sind oder wo wir einfach nur festhalten am Status quo, da möchten wir dich echt um Vergebung bitten und dich bitten, dass du uns ganz neu eine Vision schenkst, was für eine Berufung du auf unser Leben gelegt hast. Und ich bete, dass aus dieser Gemeinde ganz neu wirklich Lichtstrahlen in dieses Umfeld gehen, dass ganz neu eine Leidenschaft dafür da ist, dass Menschen dich kennenlernen, Jesus, dass ein Mut da ist, ganze Sache mit dir zu machen und auf dich zu vertrauen. Heiliger Geist, du bist der gleiche in Nepal, Sri Lanka, Indien, Südafrika, wie auch hier. Und wir wollen damit rechnen, dass du auch heute noch wirkst und dass du auch hier in Gummersbach Menschen mit deiner Gnade erreichen kannst. Und ich bete, dass du die segnest, die aus dieser Gemeinde auch über Deutschland hinaus aktiv sind. Und ich bete, dass da wirklich ein Segensfluss sein kann in alle Richtungen. Und dass diese Gemeinde ein ganz aktiver Teil der weltweiten Gemeinde Gottes sein kann. Die ein Segen sein darf für Brüder und Schwestern überall auf der Welt und die dadurch auch gesegnet wird. Jesus, du bist gut. Am Ende baust du deine Gemeinde. Und darauf vertrauen wir und das wissen wir. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Aber danke, dass du es mit uns machen möchtest. Und hilf uns, dieses Privileg nicht zu verpassen. In deinem Namen, Jesus. Amen.